Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
Willkommen bei Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast für alle, die Medizin nicht nur hören, sondern verstehen wollen. Medizin Direkt spricht über Erkrankungen, Therapien und medizinische Entscheidungen, so wie sie im echten Leben stattfinden. Verständlich, fachlich fundiert und nah am Menschen. In dieser ersten Folge unseres neuen Formats geht es um ein Thema, das Millionen Frauen betrifft und trotzdem viel zu selten offen angesprochen wird. Senkungszustände und Harninkontinenz. Erkrankungen, die nicht nur körperliche Beschwerden verursachen, sondern auch Scham, Rückzug und Unsicherheit. Und genau deshalb braucht es Aufklärung. Ruhig, ehrlich, medizinisch sauber eingeordnet. Unser heutiger Gast ist eine Ärztin, die genau dafür steht, für moderne Frauenmedizin mit Kompetenz, Klarheit und menschlicher Haltung. Ich begrüße Frau Dr. Sana Lucci, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Asklepios Klinik Lindorf. Dr. Lucci bringt einen internationalen medizinischen Werdegang mit, von Pristina über Wien bis nach Deutschland, mit Stationen unter anderem in Braunschweig, Osnabrück und Ravensburg. Seit April 2024 leitet sie die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Lindau. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen in der modernen Frauenheilkunde, in der Urogynäkologie, in der minimalinvasiven Chirurgie, der Behandlung von Beckenbodenerkrankungen und der strukturierten, verständlichen Aufklärung von Patienten. In dieser Folge sprechen wir darüber, was Senkungszustände medizinisch wirklich bedeuten, wie sie mit Harninkontinenz zusammenhängen, welche diagnostischen Schritte sinnvoll sind, welche konservativen und operativen Therapien heute zur Verfügung stehen und was Frauen selbst tun können, um frühzeitig gegenzusteuern. Nicht theoretisch, nicht beschönigt, medizinisch eingeordnet. Praxisnah und nachvollziehbar. Denn gute Medizin beginnt nicht mit einer Operation, sondern mit einem guten Gespräch. Frau Dr. Lucci, herzlich willkommen bei Medizin Direkt. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich begrüße heute Frau Dr. Lucci im Asklepios Klinikum Lindau. Hallo, Frau Dr. Lucci.
Hi, hallo.
Frau Dr. Lucci, wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir sprechen heute über ein Thema, das viele Frauen betrifft, aber oft auch wirklich im Verborgenen bleibt. Senkungszustände und Harninkontinenz. Aber wir fangen jetzt erstmal ganz einfach an, um reinzukommen. Wie sind Sie denn eigentlich zur Gynäkologie gekommen?
Ich komme ursprünglich aus Kosovo. Also das ist so ein Land, was eine sehr hohe Natalität, also sehr hohe Neugeborenenrate hat. Und schon als Medizinstudentin war es mir klar, halt Gynäkologie und damit auch die Geburtshilfe, die Verbindung, weil ich dachte, also das muss ich machen, irgendwie egal, wo ich bin, mit dem Ziel vielleicht dort was Großes zu bewirken. Mittlerweile weiß ich, dass ich weiter hier in Deutschland machen möchte. Und genau, ich bin bei der Entscheidung geblieben. Tatsächlich vom ersten Jahr des Studiums wusste ich schon, das wird mein Fach sein.
Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Weg und auch ein sehr, sehr schöner Gedanke. Und ich finde es immer ganz toll, wenn Leute in der tatsächlich im Studium schon wissen, jo, das ist das, das möchte ich machen und ich möchte genau in diese Fachrichtung rein, weil ich glaube, spezialisiert man sich von Anfang an gleich so in die Richtung und hat schon so seinen Fokus dahin. Wir haben ja dann jetzt auch schon im Intro gehört, Sie haben ja ein paar Stationen hinter sich und das ist ja auch immer ganz gut, gerade so am Anfang, bevor man dann irgendwann mal sagt, so, da bin ich zu Hause, da gehöre ich hin und jetzt sind Sie in Lindau. Erzählen Sie uns doch mal kurz im paar Sätzen, wie Ihre Station hier so ist, was Sie so alles machen und was so der Schwerpunkt in der Klinik auch ist.
Lindau ist halt, die Bodenseeregion ist sowieso ist wirklich ein Traum. Deswegen bin ich tatsächlich dann nach meinem Facharzt vom regnerischen Osnabrück, also in Niedersachsen, tatsächlich hier, vor allem, sagen wir so, wegen der Sonne, dann hier gelandet. Und hier, wie ist es hier? Es ist toll. Ich habe die Stelle auch wirklich angenommen. Mein Team, ich hab sofort gesehen, ich werde in einem tollen Team arbeiten, in einem Haus, wo ich viel bewirken kann, wo ich viel auch selbst gestalten kann. Und ich bin jetzt Chefärztin hier seit 1. April 2024, also relativ noch neu. Aber bis jetzt habe ich wirklich vieles hier erreicht mit meinem Team und wir haben einen klaren Weg vor uns. Und eins von diesen Wegen ist auch der Aufbau oder nicht nur die Gestaltung oder die Zusammengestaltung auch der Urogynäkologie, was unser Thema auch heute ist.
Wirklich sehr toll. Und damit wir gleich mal ins Thema einsteigen können und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf einen Stand mitnehmen, können Sie uns kurz erklären, was man unter Senkungszuständen versteht und welche Organe genau betroffen sein können?
Ja, das sind die Hauptorgane einer Frau, halt, ja, die Gebärmutter vor allem. Unser Becken, ja, nicht unser Becken beinhaltet unsere Gebärmutter, die Bänder, was wir halt medizinisch Ligamente nennen, die Muskeln. Und das ist etwas, was wir eigentlich schon seit der Geburt haben. Und dann entwickelt sich das weiter, auch durch eine Schwangerschaft und dann später. Also ein Einfluss von vielen verschiedenen Faktoren in unserem Leben, also im Leben einer Frau und Beckenboden einer Frau durchs Leben.
Wie oft kommt es denn zu solchen Senkungen, zum Beispiel von Blase, Gebärmutter, Darm, Scheide bei Frauen vor? So, und wie viele davon sind denn symptomatisch?
Sehr viele, so circa 10% aller Frauen haben damit zu kämpfen. Das ist also prozentuell wirklich schon ein sehr hoher Anteil. Aber es ist noch immer ein Tabuthema.
Ja. Woher kommt denn diese Absenkung und was sind die wesentlichen Ursachen und Risikofaktoren?
Es gibt verschiedene Ursachen. Wie gesagt, ich kann das nicht nur trennen, eine Urogynäkologie, wie wir das nennen, ja, so die Verbindung mit der Urologie. Es fängt auch schon im Kreißsaal an, in der Schwangerschaft, in der Geburt. Und das sind so die Frauen, die wir dann auch weiter begleiten. Also wir wissen auch mittlerweile, dass auch der Zustand, auch unter die Geburt selber auch, spielt eine sehr große Rolle. Und jetzt sehe ich zum Beispiel in meiner Sprechstunde nicht nur Frauen, also mittleren Alter, sagen wir so vor den Wechseljahren oder auch in den Wechseljahren, sondern auch immer mehr junge Patientinnen, die noch immer eigentlich im gebärfähigen Alter sind.
Ja. Jetzt haben Sie gerade schon was angesprochen. Welche Rolle spielt denn Schwangerschaft, Geburt, hormonelle Veränderungen, Alter?
Genau, das ist das. Zum Beispiel in der Schwangerschaft durch den Hormoneinfluss sind unsere Bänder, die Muskeln sind viel weicher, die sind weicher. Deswegen sage ich auch jeder Patientin im Kreißsaal nach einer Geburt, bitte schonen, also zuerst Rückbildungsgymnastik, das machen die mit der Hebamme, das ist so eine ganz sanfte Gymnastikart und dann erst nach 8 bis 10 Wochen nach einer Geburt dürfen die Frauen wirklich Beckenbodengymnastik zuerst machen, bevor die mit richtigem Fitness anfangen. Das ist wirklich ausschlaggebend, wie unser Becken dann durchs Leben, also oder auch für die nächste Schwangerschaft und weiter dann mitspielt.
Wow, also wirklich, da muss ich schon aus Mann sagen, schon die ersten Punkte, wo ich sage, okay, das würde jetzt einem, sage ich mal, normalen Mann gar nicht einfallen, darüber sich Gedanken zu machen.
Genau.
Gibt es denn besondere Belastungen, zum Beispiel Heben, schwere Lasten, chronisches Husten, Übergewicht, die den Beckenboden zusätzlich belasten können?
Genau, das ist richtig. Sie haben es genau richtig angesprochen, stimmt. Also wir können, was ich auch klarstellen will, also damit wir unseren Beckenboden schonen, heißt es nicht, dass wir mit einem Kaiserschnitt auch gebären müssen. Also eine schonende Geburt gehört dazu. Es gibt auch andere Risikofaktoren. Gewicht natürlich. Es ist also diese ganze Belastung für unseren Beckenboden ist ein Lifestyle oder eine Lifestyle-Frage im Prinzip. Gewicht gehört dazu. Kann auch eine leichte genetisch bedingte, sagen wir jetzt, Weichstellung unseres Gewebes sein, ja, von unseren Muskeln, von den Bändern. Aber das sehen wir immer wieder, ja, weil ich sehe manchmal schlanke Frauen, die wirklich Sport machen, die fit sind, sagen, wieso habe ich das? Aber auch schwer tragen natürlich gehört dazu. Zum Beispiel kommen jetzt dann auf den nächsten Schritt nach so einer Operation, wo wir sowas beheben möchten, rate ich den Patientinnen wirklich nicht nur in der postoperativen Phase, so nach einer Operation, sondern lebenslang wirklich nichts Schweres zu heben und zu tragen.
Ja. Das ist schon mal der erste gute Tipp, den wir uns gleich mal merken.
Definitiv.
Und auf unsere Red Flag drauflegen. Oder auf unsere rote Meerkarte. Wir kommen jetzt mal zum Thema Verbindung zur Harninkontinenz. Ein häufig begleitendes Thema bei Senkungen ist die Harninkontinenz. Würden Sie uns die unterschiedlichen Formen der Harninkontinenz kurz erläutern und etwas Belastung, also was Belastungsinkontinenz, Drainagekontinenz und Mischinkontinenz bedeuten?
Genau. Ich würde das nochmal erstmal erklären.
Ja.
Also eine Senkung ist eine anatomische Sache oder ein anatomisches Problem. Das heißt, dass die Gebärmutter gesenkt ist oder der vordere Scheidenwand gesenkt ist, der hintere Scheidenwand gesenkt ist, ist was Anatomisches. Aber sehr häufig bei diesen Frauen sieht man auch eine Inkontinenz. Und dann, wenn die bei mir, so eine Frau, wenn mir in der Sprechstunde ist, versuche ich das denen ganz genau zu erklären, dass wir durch eine Operation oder andere Maßnahmen zuerst diese Senkung beheben müssen und dann damit verbessert sich auch die Inkontinenz, die man hat, aber nicht zwingend. Ja, das sind so zwei verschiedene Sachen. Und da Sie über die Inkontinenzformen gesprochen haben, da gibt es zum Beispiel die Belastungs- oder wir nennen das Stressinkontinenz. Wie das Wort schon sagt, Stress. Was ist für uns Stress? Wenn wir husten, niesen, verlieren wir Urin. Es hört vielen Frauen wirklich auf, besonders wenn es kalt ist. Dann manche sagen auch zu mir beim Trampolinspringen, bitte, bitte, alle Zuhörerinnen oder auch Zuhörer, Männer, bitte allen Frauen raten, kein Trampolin zu springen. Ja, das ist das Schlimmste, was wir für unseren Beckenboden tun können, wirklich. Ja, besonders wenn wir schon leichte Beschwerden in dieser Richtung haben. Ja, das ist so eine Form, die Belastungs- oder die Stressinkontinenz. Dann haben wir die Dranginkontinenz. Das ist so häufiges, also wirklich, wenn wir sehr häufig zur Toilette rennen müssen. Aber dann diese Frauen haben oft auch das Gefühl, sie sagen, ich kann aber die Blase nicht entleeren. Und dann habe ich wieder das Gefühl, dass ich wieder muss, ja? Und das ist sehr wichtig. Also vor allem ein Gespräch mit der Patientin. Wirklich ein ganz offenes Gespräch ist das Wichtigste. Also ich würde sagen, immer als erster Schritt die Diagnostik. Dann gibt's weitere Maßnahmen. Es gibt den Ultraschallbefund, wo wir wirklich also sehen und in Kombination mit dem Ultraschall natürlich auch die gynäkologische Untersuchung, wo wir ganz genau diese vordere Scheidenwand auch beobachten. Ja, wie ist die Muskulatur da? Ist sie gut erhalten? Ist sie nicht gut erhalten? Und dann weiter reden mit den Frauen über die weitere Therapie.
Wow, also jetzt haben wir schon einige Punkte, um da, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer und vor allem die männlichen Zuhörer mal ein bisschen genauer Bescheid wissen, was da so passiert. Wie stark hängt denn ein Prolaps, also die Senkung, mit Inkontinenz zusammen? Sind das immer die gekoppelten Probleme oder?
Sehr häufig sind das gekoppelte Probleme. Aber das ist nicht das, wo die Patientinnen, wenn die hier sind, dann sind die ein bisschen, jetzt nicht deprimiert, aber die sind sehr, ach, denken, ja, jetzt, ich muss operiert werden. Nein, nicht immer. Es gibt viele Sachen, die man machen kann. Wenn die hier kommen, also viele wissen nicht mal, dass man tatsächlich mit Beckenbodengymnastik viel machen kann. Physiotherapie, gute Physiotherapeuten, die wirklich gezielt damit arbeiten. Es gibt mittlerweile auch ganz tolle Stühle, das sind so für unseren Beckenboden, sogar orthopädische Praxen bieten sowas an. Es gibt so einen Laser auch für die Scheide. Die können sehr gut vor allem bei einer Stressinkontinenz wirken. Mhm. Ja, und bitte kein Trampolin. Und noch dazu, es gibt tatsächlich Östrogen in der Scheide. Hilft da immens. Das ist unglaublich. Und dann kann man das als Creme nutzen, Zäpfchen. Es gibt viele Formen. Die meisten Frauen haben aber Angst vor Östrogen. Und dann ist es auch wichtig, nochmal zu betonen, Östrogen in der Scheide heißt nicht Östrogen, wie wenn wir das eigentlich also mit Wasser trinken würden. Das wirkt dann gezielt in der Scheide, kein Risiko für Brustkrebs, Eierstockkrebs und so weiter. Also das sind, ich würde sehr gern, wenn so an alle Zuhörerinnen, bitte, bitte, fragt ihr eure Frauenärzte und Frauenärztinnen, na, Beckenbodengymnastik, Östrogen und Blasentraining. Ich würde gerne auch das Blasentraining jetzt erklären, ja, da und wie das läuft. Die meisten Patienten haben nie was davon gehört. Mhm. Und dann schreibe ich das alles auf, ja. Soll ich das einmal sagen, ne? Das
ja,
alles
klar.
Zuhören? Okay, sehr wichtig. Man soll die Blase sozusagen, die Blase verlernt alles, ja. Also, und dann müssen wir die Blase irgendwie neu schulen. Sozusagen, ich muss meine Blase oder ich soll meine Blase sagen, wann sie geht und nicht mir meine Blase. Also diese ganze, das Rückkopplung sozusagen, oder wir müssen das nochmal einen Reset machen. Und diesen Reset machen wir dadurch, dass wir jetzt, ich stelle meinen Wecker, eine Stunde, ich soll jede Stunde zur Toilette gehen. Wasser lassen, ob ich muss oder nicht. In der ersten Woche. Also ich trinke 2,5 bis 3 Liter am Tag. Das wäre optimal, weil diese Frauen trinken dann gar nichts. Also die trauen sich nicht, weil die immer eine Toilette aufsuchen müssen und dann haben sie das Gefühl, ich muss, aber dann doch nicht. Ja? Häufig sind diese zwei Inkontinenzformen gemischt. Also bitte 2,5 Liter trinken am Tag, in der ersten Woche jede Stunde zur Toilette gehen. Nächste Woche, in der zweiten Woche, verlängern wir diesen Abstand auf 1 Stunde 15 Minuten und so weiter, bis wir auf gesunde 2-3 Stunden kommen. In dieser Zeit verwenden wir auch Östrogen in der Scheide und die Blase wird sich dann spannen, entspannen, spannen, entspannen. Und so stärken wir unsere Muskulatur. Und dann stellen wir uns irgendwann wieder vor, ein paar Monate, nachdem wir das gemacht haben, wieder in der Sprechstunde und gucken, ob es wirklich was gebracht hat. Wenn nicht, dann reden wir über andere Optionen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvoller Tipp schon. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, Frau Doktor, schon mal für diesen tollen Beitrag jetzt. Und übrigens auch die Herren können sowas trainieren. Auch dazu werden wir in einer unserer nächsten Folgen kommen. Ja. Wie stark variieren denn die Symptome? Was hören Sie denn oft vom Patienten?
Oh, es ist so, zum Beispiel bei manchen, wo es schon wirklich so eine Senkung schon sehr ausgeprägt ist, diese Frauen ziehen sich zurück. Die trauen sich nicht mehr auf der Straße. Die müssen nicht nur bitten, also Vorlagen, manchmal, also wirklich so auch leichte, diese Inkontinenz, wie Pamper, sage ich, ja, tragen. Also dazu würde ich zum Beispiel auch eine Patientin von mir vom letzten Jahr auch erwähnen, also kurz vor Weihnachten, eine liebe 99-jährige Dame, die tatsächlich hier vor ihrem 99. Geburtstag hier war, hat gesagt, nein, ich will kein Katheter, ich will keine OP, gar nichts. Ich will nur meinen Geburtstag feiern. Und tatsächlich kam sie dann ein paar Tagen und da waren die Symptome so, wirklich so ausgeprägt. Und die hat noch immer Lebenslust gehabt. Die war noch fit. Die hatte keine Erkrankungen, wirklich keine Medikamente.
Wahnsinn.
Und da haben wir wirklich auch gesagt, okay, also OP in dem Alter, aber es gab gar keine Option. Zum Beispiel mit einem PSA können wir sehr häufig arbeiten. Man kann ein PSA in der Scheide dann auch in Kombination mit Östrogensalbe oder Creme nutzen, dass man diese Senkung behebt bei Patientinnen, wo wir nicht operieren können. In diesem Fall war es unmöglich. Die OP verlief wundervoll. Nach 3-4 Tagen konnten wir sie schon entlassen und die lebt weiter. Die ist schön und gut und traut sie auf der Straße und kann auch selber einkaufen gehen, ohne wirklich diese Angst und dieses Schamgefühl zu haben. Ja, ich muss binden. Oder manche Patienten sagen, no, es riecht, ja, weil Urin riecht. Und das ist ein unschönes Gefühl.
Ja.
Und danach, es war unglaublich. Ich hatte dann so viele Patientinnen, die gesagt haben, da war ein kleines Artikel, also in der Lindauer Zeitung. Und dann hatte ich so viele Patienten, die gesagt haben, ich habe das gelesen, ich habe das auch. Und dann haben sie sich ja vorgestellt.
Ich finde es immer gut, wenn man damit auch öffentlich umgeht. Deswegen
definitiv.
Sprechen wir auch heute darüber.
Ja.
Ich muss aber dazu auch sagen, es gibt ja aktuell gerade so eine Werbung im Fernsehen mit genau diesen Pampers von älteren Damen beim Yoga oder so. Hm. Ich weiß nicht, ob das die richtige Plattform ist dafür und ob dann Pampers immer so das Mittel der Wahl ist, sondern dass man halt tatsächlich aufmerksam damit umgeht und vielleicht,
ja,
so wie wir es vorher schon hatten, einfach mal zum Gynäkologen, zu der Gynäkologin geht und da ein Gespräch führt. Und man kann über viele Fachrichtungen vieles sagen, aber die Gynäkologen nehmen sich wirklich sehr, sehr viel Zeit für ihre Patienten.
Stimmt.
Und schauen wirklich, dass sie die, also wirklich von A bis Z immer abholen. Das ist anders, wie wir bei den orthopädischen Folgen schon hatten, dass es da ein bisschen Variationen gibt, aber das ist
definitiv ein besonderes Thema. Also heute zum Beispiel eine der Sprechstunde hat die zwei Patientinnen mit Senkungssymptomatik. Eine also so 40 Jahre alt, die andere war 70 Jahre alt. Es ist tatsächlich, es ist nicht nur, also die meist 20-30% sind so Patienten schon, die in den Wechseljahren sind. Aber wie gesagt, ich sehe immer mehr junge Patientinnen, unterschiedliche Zahl an Geburten. Also es ist je nach Belastung des Beckenbodens, aber natürlich, wie gesagt, es ist, also einfach unsere Stabilität im Beckenboden ist unterschiedlich.
Ja. Wir kommen jetzt mal zur Diagnostik und Abklärung. Bevor man mit einer Therapie beginnt, ist eine genaue Diagnostik ja ganz entscheidend, wie bei allen Erkrankungen im Endeffekt. Können Sie uns Schritt für Schritt erklären, wie in Ihrer Klinik die Diagnostik bei Verdacht auf Senkung oder Inkontinenz abläuft?
Genau, zuerst also natürlich die Überweisung und dann Einweisung vom Frauenarzt. Also es ist nicht so, dass der Frauenarzt oder Frauenärztin wirklich das auch schon genau diagnostizieren muss. Deswegen gibt es auch Spezialisten für verschiedene Gebiete, auch in der Gynäkologie. Und dann sehe ich Patientinnen dann mit einer Überweisung und dann weiß ungefähr, worum es geht. Und dann, wenn die Patientin schon anfängt zu erzählen, weiß ich mehr oder weniger, was mich erwartet bei der Untersuchung. Das erste bei der Untersuchung ist natürlich Blick, ja, und mit dem Blick und durch diesen ersten Schritt, das ist so, wir nennen das Spekulum-Einstellung, wo wir mit Instrumenten halt in der Scheide gucken, dann schaue ich mir die vordere Blasenwand, ich schaue mir die Position von der Gebärmutter, ja, sehr häufig reicht die Gebärmutter, da, ich sehe schon den Gebärmutterhals raus, gucken sozusagen vom Scheideneingang. Und dann noch ein Ultraschall. Was ich sehr bevorzuge, ist, dass während ich Ultraschall mache, dass ich gleichzeitig auf einem großen Bildschirm, was wir da haben, der Patientin auch wirklich zeige. Das ist die, dann verstehen die das auch. Wenn man das versteht, die eigene Erkrankung, das ist für mich sehr viel wert. Ja? Weil dann weiß sie ganz genau, was da passiert. Und dann kann sie mit mir zusammen dran arbeiten, weil man muss verstehen, also ein Arzt oder in diesem Fall, ich kann nicht die ganze Symptomatik beheben. Die Patientin muss mitarbeiten. Ja. Und das ist ein bisschen das Schwierige dran. Ja, die viele erwarten, dass ich das behebe und nach der OP wird alles tiptop sein. Nein, leider. Also es ist ein Tango. Ja, man braucht zwei Leute für ein Tango und die müssen mitarbeiten. Wie gesagt, und dann stellen wir genau die Diagnose. Und ich erkläre ganz genau, bei Senkung sage ich, in Ordnung, ich behebe die Senkung. Aber bitte arbeiten Sie mit mir, damit wir auch die andere Symptomatik beheben. Ja, also Ultraschall. Was sehr, also Urodynamik gehört dazu. Aber dass man geht in der heutigen Zeit von dieser urodynamischen Messung, was auch viele Urologen auch machen, ein bisschen mehr weg. Ja, also man hat jetzt mittlerweile auch schon gesehen, dass es nicht nur davon abhängt, sondern diese Diagnose kann man auch durch eine ganz genaue, gründliche Untersuchung auch feststellen. Wir machen im Haus tatsächlich keine Urodynamik. Wenn ich das für notwendig halte, dann würde ich die Patientin tatsächlich mit Überweisung zum Urologen dann weiterschicken und dann sie wiedersehen. So ist
es. Das haben Sie jetzt wirklich sehr genau und sehr perfekt erklärt. Wie sieht es denn aus mit der Blasenspiegelung? Ist das auch eine...
Muss nicht sein, weil ich sehe die Scheidenwand. Ja? Also einmal bei einem Kongress, also wo wir Gynäkologen, Urologen dabei waren, hat mir ein Urologe gesagt, ja, wir sind so nah aneinander, uns trennt nur die vordere Scheidenwand. Ja? Und tatsächlich, wenn ich das, also eine Spiegelung der Gebärmutter, der Blase, würde ich nur machen, wenn ich tatsächlich einen Anhalt für irgendeine Störung der Blase oder einen Tumor in der Blase habe. Das ist manchmal notwendig, intraoperativ, also während der Operation, wenn ich den Verdacht habe, dass ich die Blase verletzt habe zum Beispiel. Ja. Es gibt für die Stressinkontinenz, wenn eine Patientin nur die Stressinkontinenz hat, das heißt, da ist eine Senkung der Harnröhre, ja, und dann kommt so ein Band, dann kann ich ein Band legen unter der Harnröhre, da kann es auch zu Verletzungen kommen. Ja, ich hatte zum Beispiel letzte Woche so eine Operation. Es war super, weil ich konnte die Patientin unter nicht eine Vollnarkose, sondern eine Rückenmarksnarkose operieren. Sie ist wach während der Operation, hat keine Schmerzen, aber die kann gleichzeitig pressen. Und dann sehe ich, ob mein Band zu straff gelegt ist oder zu locker. Ja, und dann während sie presst, schaue ich, ob die Patientin Urin verliert oder nicht. Und das war super und es war genau richtig. Und genau da, weil man so mit gewissen Spießen da, also unter der Harnröhre geht, das Band legt und dann also in unseren zwei Löchern unseres Beckenknochens dann rausgeht, die Gefahr einer Blasenverletzung hoch ist. In diesem Fall kann man auch eine Blasenspiegelung machen. Apropos, diese Patientin konnte wirklich am nächsten Tag nach Hause gehen. Also das ist auch sehr wichtig zu betonen. OPs heutzutage sind nicht mehr, wie man sie früher kennt, dass man dann wirklich 10 Tage im Krankenhaus war und lange Aufenthalte. Wirklich, auch nach Gebärmutterentfernung. Also es ist alles schonender und schonender jeden Tag. Also man geht wirklich nach 2, 3 Tagen nach Hause.
Ja, das ist manchmal möglich. Wenn es der DHG
ja, das ist ein
zulässt.
Problem. Ja.
Manchmal liegt es ja auch an unserem Gesundheitssystem, dass die Patienten länger da bleiben müssen. Aber das ist mal ein ganz anderes Thema.
Ja.
Wir kommen jetzt schon mal zu einem Punkt, wo Sie ja gerade schon so reingegangen sind in die Therapieoptionen. Zunächst konservative Ansätze. Was empfehlen Sie typischerweise zuerst?
Zuerst. Also, wenn es. Wenn die Patientin nicht wirklich massive Beschwerden hat, wenn es ist ein Lifestyle-Problem im Prinzip. Man soll es auch als Lifestyle-Erkrankung auch betrachten. Also wenn die, man kann viel, zum Beispiel vor allem eine Mesh-Inkontinenz, eine Drang-Inkontinenz. Wir müssen auch mit Medikamenten arbeiten. Da sind viele Medikamente, die wir nutzen können. Viele von denen haben auch Nebenwirkungen. Ich muss ein bisschen auch in die anderen Medikamente reinschauen, die die Patientin dann auch einnimmt. Und damit kann man sehr gut arbeiten. Viele von diesen Patientinnen sind schon, da sind viele Therapieoptionen schon eigentlich versucht worden oder schon eigentlich schon, wir haben sie ausgeschöpft mit den Frauenärzten draußen und dann kommen sie zu mir zur OP. Aber wie gesagt, Beckenbodentraining, Östrogenisierung der Scheide, also Östrogen in der Scheide in verschiedenen Formen, Tabletten oder Salbe, Blasentraining soll man machen und dann verschiedene Medikamente, es gibt verschiedene Gruppen von Medikamenten, auch mit weniger Nebenwirkungen. Und dann gucken wir, ob tatsächlich operativ was gemacht werden muss. Und da gibt es von konventionellen OPs über die Scheide, kombinierte mit Bauchspiegelung, also laparoskopisch. Es gibt Pessare, die man nutzen kann. Es gibt Botox für die Harnröhre, das ist so dieses Vulkamid. Ja, da sind wir Botox nicht nur für unser Gesicht, sondern tatsächlich auch da. Also es gibt Lasermethoden, es gibt ganz viele Methoden. Ja, und dann schaut man wirklich, was die beste Kombination, also von oder ob überhaupt eine Kombination notwendig ist mit der OP. Aber diese anderen Grundmaßnahmen sind fast immer notwendig.
Zu den OPs kommen wir gleich. Jetzt kommt noch die Frage, die wir tatsächlich im Vorfeld bekommen haben zu dem Thema, wann und wie sinnvoll ist denn der Einsatz von Elektrostimulation oder Biofeedback?
Bei vor allem, es wurde Biofeedback ist eine gute Option, sehr gute Option. Ich bin sehr froh, wenn Patientinnen das schon von der Frauenärztin empfohlen bekommen haben. Zum Beispiel vor allem bei den Stressinkontinenzformen. Ja? Also ich habe wirklich eine deutliche Patientinnen unter Biofeedback deutliche Verbesserung gesehen. Bei der Dranginkontinenz ein bisschen weniger. Ja, und wir haben auch viele Mischinkontinenzformen, wo wir dann sagen, es lohnt sich definitiv zu probieren. Ja?
Das ist ja irgendwann mal der Punkt, wo man mit Physiotherapie, Beckenbodentraining, Druckstimulation und so weiter nicht mehr weiterkommt. Wann entscheiden Sie sich für eine Operation?
Es ist eine gemeinsame Entscheidung mit der Patientin. Ja, ich kann das, also ihr entscheidet das natürlich. Ich kann ihr meine Empfehlung geben. Also, aber die Patientin entscheidet letztendlich. Sie bringt die Entscheidung und sagt, das möchte ich. Ich bin damit einverstanden. Was ich auch sagen muss, es ist für mich sehr wichtig, dass Vertrauen da ist. Ja, und das spielt auch eine große Rolle. Wenn ich schon beim Vorstellungsgespräch merke, da ist Skeptizismus oder dann sage ich, bitte holen Sie auch eine Zweitmeinung. Mhm. Also das ist auch also sehr wichtig, machbar. Ja. Und die Patientin kann sich eine Zweitmeinung holen. Und wenn tatsächlich, dann merke ich, wenn die Meinungen nicht zu viel auseinandergehen und so, viele von denen kommen wieder zurück. Ja, und die menschliche Komponente in der Sprechstunde ist auch sehr wichtig, wie Sie gesagt haben.
Herz,
also es ist sehr, sehr wichtig und das ist das, was mir also am meisten Spaß macht im täglichen Berufsleben. Also wenn die Patientin rausgeht und viele sagen, ja, das war aber jetzt nett. Ja, also trotz Erkrankung oder trotz Beschwerden, trotz dieses Leid, es ist ein Leidensdruck letztendlich, ja. Und dann sagen die, das war jetzt heute aber nett.
Welche operativen Verfahren gibt es denn mittlerweile? Also zum Beispiel minimalinvasiv, laparoskopische Eingriffe, vaginale Eingriffe?
Also hängt ein bisschen auf von, also die gibt es alle. Es gibt vaginal, es gibt auch laparoskopisch sehr viel. Es gibt viele Netze, die auch viel im Einsatz sind, wo ich kein großer Fan davon bin. Die sind aber manchmal schon notwendig. Die kann man auch laparoskopisch kombinieren, all diese Eingriffe. Ja, kombinieren oder auch nur laparoskopisch durchführen. Ich sehe die Patientinnen, die, sagen wir so, ältere Patienten, ich rede über Patienten von ab 60, haben viel mehr normale Geburten oder wir nennen das spontane Geburten, das heißt durch die Scheide. Und diese Patientinnen kann ich sehr gut auch durch die Scheide operieren. Mhm. Also das sind vaginale Eingriffe. Eine Patientin, die auch einen Kaiserschnitt hatte, wegen Verdacht auf Verwachsungen und so, bevorzuge ich tatsächlich laparoskopisch zu operieren. Und manchmal kann man da auch die Eingriffe oder nicht manchmal, häufig kombiniere ich sie auch mit einem vaginalen Eingriff. Also die Optionen also variieren. Also es gibt wirklich für mich nicht ein hundertprozentiges Schema, sage ich, die so und die anderen anders. Aber sehr häufig sind das kombinierte und häufig sind es auch zweizeitige Operationen. Es ist sehr wichtig, die Korrekturen vorzunehmen. Zum Beispiel, wenn ich eine Gebärmutter entferne und ich muss auch die vordere Scheidenwand auch korrigieren. Manchmal entscheide ich mich, zum Beispiel wie gestern bei einer Patientin, nach der Gebärmutterentfernung war die Scheidenwand so straff und so gut, wo ich das wirklich vorher nicht gedacht hätte, dass ich dann da nichts gemacht habe. Und wir sind so verblieben mit der Patientin, dass sie sich nach 4 bis 6 Wochen nach der OP wieder vorstellt. Und dann schauen wir, ob da noch was notwendig ist. Und inzwischen nach der OP macht sie ihr Blasentraining, Östrogenisierung in der Scheide und dann sehen wir uns wieder.
Wow. Wirklich faszinierend, was da schon alles möglich ist. Glaubt man gar nicht, weil man ja gar nicht so viel darüber spricht.
Richtig.
Aber es gibt schon genug Möglichkeiten. Wie sieht denn so eine normale Nachsorge aus nach so einem Eingriff?
Viele Patientinnen machen zu viel zu schnell. Also, deswegen betone ich das immer wieder. Bitte, bitte, bitte 4 bis 6 Wochen nach OP. Die fragen mich auch, wie viel Kilo darf ich heben? Ja, darf ich im Garten arbeiten, laufen und. Diese Zeit ist wirklich die Zeit der Schonung. Diese 4 bis 6 Wochen nach OP. Zeit der Schonung, das heißt maximal 5 Kilo. Also keine Wasserkisten und so. Wenn man einen Mann dann irgendwie da zu Hause hat, sollte man den wirklich in dieser Periode nutzen, sage ich. Aber wenn nicht, also wirklich vorsichtig sein. Und danach fängt man tatsächlich mit einer Physiotherapie an oder einfach Beckenbodentraining. Mhm. Heute mit Internet und mit, weiß ich nicht, YouTube und ChatGPT. Es gibt so viele Übungen, die man wirklich man gucken kann. Also was man für den Beckenboden tun kann oder mit Yoga oder Pilates. Also wir können wirklich sehr viel für unseren Beckenboden machen und nicht nur heben, tragen und uns kaputt machen sozusagen. Ja? Und danach, also das muss man lebenslang machen. Und wenn ich einer Frau sage, du musst lebenslang Östrogen, also in der Scheide wirklich 2-mal in der Woche nehmen, klingt das nach sehr viel, aber man muss das Pro und Contra, also nicht Pro, sondern was der Benefit und was ist der Nachteil davon wirklich in Betracht ziehen und wir haben viel dann davon. Und es ist auch sozusagen, es ist gesund, es geht um unsere, nicht nur um unseren Beckenboden, sondern um unsere Psyche, Wohlbefinden, allgemein.
Wahnsinnig viel damit, also
unglaublich viel, ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, rot markieren im Kalender. Das erste Mal in einer Folge wurde erlaubt, Dr. Google oder ChatGPT zu benutzen. Sonst sagen wir immer.
Ich nutze das auch viel. Ich nutze es wirklich immer. Also viel, weil, gut, es ist natürlich, man muss auch immer skeptisch sein, dass man, also alles, was im Internet steht, stimmt auch nicht. Aber es gibt natürlich Fachreferenzen, es gibt professionelle Referenzen und an die kann man sich wirklich dann dann stützen. Das ist eine Unterstützung. Wenn wir keinen Termin bei einem Physiotherapeuten bekommen, dann, es gibt auch Physiotherapeuten im Netz,
ja,
oder in ihrem Podcast bestimmt.
Ja, zu diesem Thema haben wir noch keinen Physiotherapeuten interviewt, aber das kommt auch noch. Ja. Wir schaffen das ja in der Masse gar nicht, mittlerweile mehr aufzufangen, aber zumindest für die Zuhörer eingeben, gezieltes Beckenbodentraining physiotherapeutisch und dann am besten von jemandem anschauen, der auch Physiotherapeut ist. Das hilft wahnsinnig viel. Wir kommen jetzt in den Alltag, Prävention und Lebensqualität. Ein besonders wertvoller Teil ist der Blick auf den Alltag und die Prävention. Welche Alltagsstrategien oder Gewohnheiten empfehlen Sie Frauen, um ihren Beckenboden zu stärken oder eine Senkung zu verzögern?
Wie ich hatte auch vorhin heute gesagt, ich hatte so viel zum Beispiel in der Sprechstunde heute, dass ich selber es wirklich nicht geschafft habe, auch wirklich stundenlang meine Blase zu entleeren. Das darf man nicht. Also als erstes soll ich meine 2,5 Liter am Tag trinken. Das macht jeder von uns zu wenig. Also und Frauen sowieso. Wir haben einen Job, wir haben Kinder, wir müssen 100.000 Sachen erledigen. Ich sage nicht, dass Männer das nicht tun müssen, aber es ist halt so, man denkt, mach ich. Nein, das ist das A und O. Wir sollen trinken, also Wasser am besten. Und dann sollen wir regelmäßig Zeit nehmen, um wirklich unsere Blase zu entleeren. Die Blase dürfen wir nicht überstrapazieren. Ja, wir dürfen nicht wirklich warten und unsere Muskeln überdehnen, sondern regelmäßige Abstände und somit die Blase schonen. Es kann auch zu Entzündungen kommen.
Ja.
Man darf das auch nicht vergessen, ja? Weil Urin dann in der Blase bleibt. Das ist so ein Nährboden für Bakterien und dann kommen wir in diese rezidivierende, also wirklich wiederholte Blasenentzündungen. Also viel trinken, regelmäßig Blase entleeren. Beckenboden, wenn es geht, auch am Arbeitsplatz, einfach wenn man sitzt am Computer, also ob man sitzt oder steht oder so, also Beckenboden anspannen, entspannen, kann man, das ist ganz einfach, ja, egal wo wir sind, im Stau, im Auto, gehört auch dazu.
Definitiv. Welche Rolle spielt denn Bewegung, Ernährung und Gewichtskontrolle?
Ernährung sowieso. Wir wissen mittlerweile, alles ist so, was so auf Amerikanisch so gut heißt. Also unsere Verdauung spielt eine sehr große Rolle. Bewegung ist wichtig, was ich gesagt habe. Kein Trampolin, springen, hüpfen, wenn es geht, nicht. Walken ist super. Also Reiterinnen sehe ich auch, wenn ich eine Reiterin im Kreißsaal sehe, die haben einen super straffen Beckenboden, ist so. Also gut, man musste jetzt nicht sofort mit Reiten anfangen, aber wirklich auch Gewichte heben, sehr wichtig beim Gewichte heben, den Beckenboden schonen. Allgemein Sport ist das Beste, aber mit einem wirklich so Augenmerk nicht überstrapazieren.
Frau Dr. Lucci, jetzt habe ich noch eine Frage in die Richtung Vision, Ausblick. Welche Entwicklung oder Forschungsergebnisse im Bereich Urogynäkologie finden Sie besonders vielversprechend?
Ja, wie gesagt, ich hatte gesagt, ich bin kein Fan von Netzen. Zuerst würde ich davon anfangen. Leider sieht man bei Netzen, also ich würde zuerst von den Negativen anfangen. Ich hoffe, die Vertreter von oder Netzunternehmer, also irgendwie oder so Companies sind mir jetzt nicht böse. Da sieht man wieder, also immer wieder Patientinnen mit so Erosionen. Das ist, wenn die Netze durchdringen. Vision. Also, es gibt so viel Neues. Ich hatte jetzt Botox zum Beispiel erwähnt. Das ist eine tolle Methode, muss man aber immer wieder wiederholen. Ich sehe viele Frauenärzte haben, also tatsächlich oder viele, einige haben auch so Geräte in den Praxen wirklich dafür geschaffen. Das sind so tolle Methoden, die wirklich auch die Muskulatur innen straffen. Und Patientinnen sagen, dass das ein tolles Gerät. gestern Abend schrieb mir auch eine Bekannte, mit der ich seit Jahren nicht irgendwie gesprochen habe, genau mit der gleichen Symptomatik und schickt mir heute wieder so ein Video von einem Stuhl, dieses Beckenbodenstuhl, sagt, wäre das was für mich? Ich dachte, top, das ist genial. Das ist genau das, was du brauchst. Ja? Also man muss nur richtig informiert werden. Also es gibt viele tolle neue Produkte auf dem Markt. Also gute Beratung ist sehr wichtig, dass wirklich fachkompetente Leute dann das auch sozusagen steuern. Aber das ist so die Vision. Und ich denke, meine Vision, was für mich sehr wichtig ist, ist, es fängt schon im Kreißsaal an. Der Beckenboden, der Schutz des Beckenbodens, Schonung des Beckenbodens fängt schon im Kreißsaal an. Bei der Geburt, dass wir da mit den Frauen zusammenarbeiten, sehr häufig, wenn ich sagen darf, gibt es Frauen, die wirklich unbedingt normal gebären möchten. Man muss aber immer gucken und die auch darüber aufklären, dass er voll zu wenig im Kreißsaal, dass wir sagen, ja, wir sind jetzt lange schon dabei, das kann später Folgen haben. Meine Vision ist, dass wir den richtigen Weg schon da anfangen, damit ich diese Frauen, die keine, also sozusagen strapazenreiche Geburt haben für den Beckenboden und dass ich diese Frauen dann nicht später irgendwann in meiner Urogynäkologie-Sprechstunde habe. Das wäre so mein Ziel.
Jetzt haben Sie ja schon ein bisschen was oder mal kurz angedeuten lassen, so Ihre Vision. Aber welche Vision haben Sie für die Behandlung von Senkungszuständen oder Inkontinenz in 5 bis 10 Jahren?
Je. Puh, was soll ich da sagen? Es wäre schön, wenn wir uns auch zertifizieren können. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt eine neue Oberärztin noch dazu gewinne, die auch sehr, sehr, also sozusagen sehr interessiert ist, an diesem Thema mit mir zusammenzuarbeiten. Dass wir zusammen uns zertifizieren, auch als vielleicht auch als Beckenbodenzentrum, weil da so ein Zertifikat heißt auch nicht nur für uns viel, sondern auch für die Patienten, die sagen, da ist die Tür, wo ich klopfen soll.
Das ist der Spezialist,
ja. Und da werde ich richtig beraten. Wir sind kein großes Haus, aber ich möchte, dass meine Abteilung für bestimmte Themen sozusagen bekannt wird. Und bekannt ist zum Beispiel, eins davon ist die Endometriose, wie Sie gesagt haben. Das nächste sind auch minimalinvasive Eingriffe, aber auch unser Beckenboden. Ja?
Ja.
Und dass wir uns da in die Richtung zertifizieren, dass wir ein Beckenbodenzentrum zusammen aufbauen mit meinem Team. Also und ja, schauen wir dann.
Das Schöne ist, wir haben ja ganz bewusst gesagt, wir fragen Sie an bezüglich des Themas Beckenboden, Inkontinenz, weil Endometriose hat jetzt schon einen gewissen Punkt erreicht.
Ja.
Da sind Sie ja schon, da sind Sie ja schon wirklich auf einem oberen Wert. Da sind Sie auch ausgezeichnet dafür als Endometriose-Spezialistin. Aber genau aus dem Grund, weil über die Inkontinenz und über diese Senkungsschmerzen spricht man so selten und so wenig. Und deswegen war das auch ganz bewusst der Weg heute da zu Ihnen. Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal die Kleine.
Ja.
Also ich bin Marie. Ich bin 6 Jahre. In 3 Wochen habe ich Geburtstag. Ich habe eine Frage. Wer kümmert sich um Zukunft, um meine Gesundheit?
Ja, wie heißt sie? Marie? Marie wird 6. Wer kümmert sich um deine Gesundheit? Zuerst kümmert sich natürlich der Kinderarzt um dich. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Irgendwann würde ich empfehlen, dass du schon beim Kinderarzt, bevor ich dich vielleicht irgendwann hier in der Sprechstunde sehe oder deine Frauenärztin oder Frauenarzt irgendwann, der Kinderarzt kümmert sich auch schon um, sagen wir so, Frauensachen. Und eine davon ist zum Beispiel eine Impfung gegen einen Virus, der auch eine Erkrankung bei Frauen verursacht, beziehungsweise das ist der HPV-Virus. Dazu habe ich jetzt auch einen Vortrag am Samstag, den 18. in der Grundschule Reutin am Familieninfotag. Und dann später kümmere ich mich um deine Gesundheit, also deine Frauenärztin.
Vielen lieben Dank. Dann kommen wir auch gleich zu unserer Abschlussfrage.
Fachliche darf gehen, das Persönliche darf bleiben. Was war Ihr schönster Moment im Klinik- oder Praxisalltag?
Es gibt so viele. Also eine davon habe ich erwähnt oder mehrere davon habe ich jetzt erwähnt. Aber das ist so, heute hatte ich zum Beispiel eine Patientin, eine Ärztin hier vom Haus, die dann, als sie ihr den Befund auch in der Hand gegeben hat, hat sie gesagt, oh, Sie sind so nett. Ja, Sie sind so nett. Wahnsinn. Sie hat mich sogar mit du angesprochen, weil wir alle hier im Haus bei du sind. Du bist aber nett. Und dann denke ich, Ärzte sollen netter sein, ja, und ich versuche immer nett zu sein, also, und die menschliche Komponente ist das, was meinen Klinikalltag macht, und das ist für mich wichtigste, meine oberste Priorität.
Das ist ganz, ganz wichtig, und ich kann jedem Zuhörer und Zuhörerin sagen, das Gespräch hat Frau Dr. Lutschi die ganze Zeit gelächelt und gegrinst. Also sie begegnet einem die ganze Zeit mit einem Lächeln und mit einem positiven Gefühl, wo man sich dann auch sicher und geborgen fühlt und aber zudem auch kompetent beraten, wie wir es im Intro schon hatten, mit Herz und Verstand.
Danke.
Frau Dr. Lutschi, vielen lieben Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich bin mir sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer viel mitnehmen können. Die Männer auch mal mehr davon verstehen, sowohl medizinisch als auch persönlich. Zum Schluss noch eine Frage. Wenn Sie einen Satz wählen würden, mit dem Sie Ihren ärztlichen Anspruch in einem Satz ausdrücken, welcher wäre das?
Meine Ansprüche, ich würde sagen, das ist nicht nur ein Anspruch, ich habe sehr hohe Ansprüche an mich. Und ich finde, solange ich Ansprüche habe, kann ich immer nur besser werden. Und man ist nie gut genug.
Definitiv.
Ja.
Vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder zu einer neuen Folge, zu einem neuen Thema.
Sehr gerne.
Und wünsche Ihnen jetzt für morgen viel Erfolg für Ihren Vortrag. Und
Morgen ist mein Vortrag beim Drei-Länder-Marathon, Gesundheitssymposium, Frauensport. Ja.
Sehr gut. Das wird man mit Sicherheit dann auch nachträglich noch in der Zeitung lesen, weil wir kommen ja viel später raus, aber damit ihr wisst, Frau Doktor ist auch aktiv außerhalb der Klinik und klärt da auch die Leute praktisch auf der Straße mit auf. Finde ich sehr, sehr toll, weil das wirklich viel zu selten passiert aufgrund des ganzen Stress in der Klinik, Praxis und so weiter. Ja. Finde ich toll, dass Sie das machen. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Sehr, sehr gerne. Gleichfalls.
Das war Medizin direkt, der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.